QuickDraw.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur QuickDraw.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2026 von 24 Geschichten, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer von Unternehmerinnen und Unternehmern. Und gleich zu Beginn des Jahres wollen wir uns einem Thema annehmen, das viele von uns kennen. Ein neues IT-Projekt wird gestartet, ein neues Digitalisierungsprojekt wird gestartet und ganz normal bei solchen Projekten am Anfang, alles läuft voll motiviert, aber am Ende sehr oft steht sehr viel Frust, ein Budgetloch, Zeitüberschreitungen, manchmal sogar, dass ein Projekt gar nicht mehr zu Ende geführt wird. Und heute wollen wir verstehen lernen, warum das passieren kann. Und zwar nicht theoretisch, sondern wirklich aus der Praxis heraus. Und dafür habe ich mir einen Experten für solche Themen ins Studio geholt, Dominik Wagner von DoVision. Und Dominik, wir geben unseren Gästen immer die Möglichkeit, sich selber kurz vorzustellen. Sag unseren Hörerinnen und Hörern doch einfach ganz kurz, wer du bist und was dein Unternehmen so macht.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Dominik Wagner. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der DoVision GmbH. Wir bauen individuelle Softwarelösungen, also digitale Lösungen für Unternehmen. Unsere Kunden kommen zu uns, wenn sie entweder Produktideen oder Plattformideen umsetzen möchten, wenn sie Digitalisierungsprojekte, sprich interne Abläufe und Prozesse verbessern und digital abbilden möchten, oder vorhandene Entwicklerteams, wenn sie einfach Ressourcen oder Expertise brauchen oder Projekte sie umsetzen müssen, intern zu komplex wird. Unser Fokus ist da eher auf komplexeren Softwareprojekten in größeren Organisationen.
Dann sind wir eh schon quasi mitten im Thema. Gehen wir da gleich rein. Ich habe mir im Vorfeld da Zahl herausgeholt, weil es gar nicht so einfach, dass es da irgendwie reliable numbers gibt, wie IT-Projekte eigentlich ablaufen und wie oft oder wie hoch Zeit- oder Budgetüberschreitungen sind. Es gibt aber ein paar Studien zu öffentlich ausgeschriebenen IT-Projekten und da ist tatsächlich bei 80% gibt es eine Zeitüberschreitung und bei knapp über 50% eine Budgetüberschreitung und im Schnitt verdoppeln sich die Kosten. Ja. Also aus einem 100.000-Euro-Projekt werden dann 200.000 €. Das ist natürlich hohe Nummern, wenn man sich sowas vorstellt. Dominik, wenn du jetzt so ein bisschen an dein Arbeitsleben zurückdenkst, wann merkst du am ehesten, ein Projekt ist am Kippen?
Ja, diese Zahlen überraschen mich nicht. Das ist auch das, was ich immer bei Projekten miterlebe oder was wir erleben, wenn wir dazugeholt werden. Das Problem ist sehr oft, wie du schon gesagt hast, jeder startet glücklich. Der Fachbereich beschreibt, was er alles will, gibt dem Entwicklerteam diese Wunschliste. Was aber dann oft fehlt, ist jemand, der, wir sagen, Product Manager dazu. Jemand, der wirklich das große Ganze im Blick hat und Requirement Engineering unterm Strich macht. Was ist Requirement Engineering? Requirement Engineering ist einfach, dass man also ein systematischer Prozess, damit man Anforderungen ermittelt, dokumentiert und auch verwaltet. Oft ist das Problem, der Fachbereich wünscht sich alles und das Entwicklerteam setzt einfach um. Der Fachbereich beschreibt Probleme oder sagt er schon, wie er etwas gern gelöst haben will. Und das Entwicklerteam setzt dann einfach um, ohne dass es irgendjemanden gibt, der das große Ganze im Blick hat. Zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, der Fachbereich sagt, ja, wir brauchen für eine Liste, für eine Tabelle oder eine Liste einen Filter und das wird umgesetzt. Aber niemand hinterfragt, warum brauchen die eigentlich diesen Filter. Mhm. Vielleicht werden dort falsche Daten angezeigt. Also oft wird ein Problem gelöst, was gar kein Problem ist. oder wo eigentlich ein anderes Problem dahinter steckt.
Also man macht so Sachen, weil man sie kann, aber nicht, weil es wirklich notwendig
korrekt,
ist. Ja?
Korrekt. Oft ist auch, es gibt dann keine Priorisierung. Alles ist dringend. Wenn alles dringend ist, ist irgendwie nichts dringend. Oft gibt es auch ein Kommunikationsproblem zwischen Fachbereich und Entwicklern. Sprechen halt verschiedene Sprachen. Mhm. Der Fachbereich sagt irgendwas, der Entwickler versteht das anders. Und wie man das zum Beispiel einfach löst, ist, indem man schnell Prototypen mal erstellt oder so klippbare Dummies erstellt und das dann mit dem Fachbereich abstimmt. Also oft werden Anforderungen erhoben, dann wird monatelang entwickelt, vorbei entwickelt, was gar nicht eigentlich wirklich so gewünscht war. Und dann steht man nach einem halben Jahr da und man hat ein Produkt, was eigentlich gar nicht das Problem löst, was der Fachbereich wollte. Also wenn man da in kurzen Zyklen einfach Feedbackschleifen einzieht und Prototyping, also Prototypen mal erstellt und das dem Fachbereich zeigt und dann abstimmt, dann kann man solche Dinge auch relativ vermeiden. Gut verhindern.
Hm. Ja. Jetzt hast eh schon ein bisschen so quasi meine nächste Frage mitbeantwortet. Ich wollte jetzt mal so fragen, was sind denn die drei wichtigsten Gründe? Da hast du jetzt schon einiges sehr gut, glaube ich, zusammengefasst. Also wir reden da wirklich vom einerseits nicht idealen Requirement Engineering und was ich heraushöre, sehr oft auch dieses Thema Kommunikation. Gehen wir es ein bisschen strategisch an, jetzt von der Fragestellung her. Starten wir mal mit diesem Punkt Requirement Engineering. Du hast uns kurz erzählt jetzt, was Requirement Engineering eigentlich bedeutet, also das Feststellen der Anforderungen, was es bedarf, damit das Projekt dann umgesetzt werden kann. Sage ich jetzt mal sehr vereinfacht, ja, für uns Laien. Wenn jetzt deine Projekte wieder zurückdenkst oder so irgendwas, was ist aus deiner Sicht so der häufigste Fehler, der beim Requirement Engineering im Vorfeld passiert?
Der häufigste Fehler ist, glaube ich, dass man dem Kunden oder dem Fachbereich, dass man zu wenig hinterfragt oder einfach alles so als gegeben annimmt. Vielleicht aus Angst vor Konflikten, ein bisschen sozialen Druck. Also das ist sicher einer der häufigsten Gründe, dass man da nicht in die Tiefe geht mit dem Kunden und auch Konter gibt und sagt, okay, das ergibt jetzt so aus meiner Sicht keinen Sinn. Warum macht man es nicht so oder so?
Ist das auch dem geschuldet, dass sich die IT eigentlich in vielen Dingen eher als Techniklöser sieht und gar nicht so sehr als Beratungsdienst auch sieht?
Ja,
nämlich, dass man glaubt, der Fachbereich muss es ja wissen, was er braucht und dann setze ich ihm das um.
Ja, das ist sicher ein großes Problem von vielen, dass sie halt sagen, okay, wir sind die Techniker und wir setzen um. Und wir sind halt da ganz anders. Wir wissen, dass wir sehr gute Techniker sind. Aber aus unserer Sicht ist es mindestens genauso wichtig, dass man eben unternehmerisch da auch rangeht und über seinen technischen Tellerrand rausblickt und versucht, wirklich die Prozesse zu verstehen, was die haben.
Also da gibt es tatsächlich quasi diesen Mismatch zwischen Wunsch und Idee, der dann sehr oft im Fachbereich wahrscheinlich angesiedelt ist, die Buchhaltung braucht irgendwas oder das Marketing will irgendwas und auf der anderen Seite das Requirement und das eigentliche Ziel, das gar nicht genau definiert worden ist. Wie muss man Anforderungen formulieren, damit diese Entwicklung nicht ins Leere entwickelt? Gibt es da Ansatzpunkte oder gibt es da klassische Sachen, die man sagt, eine Checkliste oder Hackerl setzen, das musst machen, das musst machen, das musst machen?
Also viele tendieren immer dazu, wie ich es eh schon gesagt habe, dass sie sich zu ihrem Problem selbst da eine Lösung überlegen und dann dem Entwicklerteam oder dem Partner da einfach nur sagen, wie sie es zu lösen haben. Was sicher hilfreich ist, wenn man offen in Diskussion geht mit dem Entwicklerteam, das ist mein Problem und dann wirklich einen Workshop macht, wie können wir das lösen. Also dass man weniger von diesem wie will ich es gelöst haben, reingeht mehr zu, was ist eigentlich mein Problem und welches Problem steckt da oft oder welches Problem könnte dahinter stecken.
Also das ist, da kommt jetzt eigentlich mein Thema sehr ins Spiel, nämlich Kommunikation, würde ich mal sagen. Wie schwierig ist es denn für jemanden aus dem Fachbereich, also mit den Entwicklern, mit den Codern, zu sprechen und sich gegenseitig zu verstehen. Weil ich habe sehr oft auch das Gefühl, der eine sagt etwas, beim anderen wird es aber nicht verstanden. Und zwar in beide Richtungen. Ja, da sind die Techniker, die sind sehr, haben eine sehr technische Sprache. Wenn ich oft mit jemandem rede, dann denke ich mir immer, wow, da kommt schweres Wort, ganz schweres Wort. Ja. Aber am Ende habe ich nicht viel verstanden. Und umgekehrt habe ich oft das Gefühl, der Fachbereich redet aber genauso in seiner Fachsprache, glaubt aber, das ist eh ganz logisch. Gibt es da irgendwo eine Schnittstelle oder gibt es einen Übersetzungsdienst oder was braucht es denn da? Duolingo für IT-Projekte.
Ich glaube, schwierig, das ist natürlich, jeder hat so sein Domänenwissen und seine Fachsprache. Ich glaube, wir jetzt als Dienstleister haben einfach die Verantwortung, dass wir uns verständlich ausdrücken und auch den Kunden kommunizieren, wenn irgendwas nicht klar ist, gib einfach Bescheid bitte. Und wir als Dienstleister, so sehe ich das, haben auch die Verantwortung, den Fachbereich zu verstehen. Natürlich, der redet in seiner Domäne. Und wenn ich was nicht verstehe, dann muss ich sagen, ich verstehe das nicht, können wir das nochmal durchgehen. Aber natürlich, es gibt da, wenn man das einfach so laufen lässt, gibt es da oft Verständnisprobleme oder falsche Annahmen, die man trifft. Wenn zum Beispiel irgendjemand von einem Freigabeprozess, wenn der Fachbereich von einem Freigabeprozess spricht, versteht der ganz was anderes, als was ich vielleicht darunter verstehe. Aber das ist dann meine Verantwortung, dass ich das hinterfrage und dann wirklich verstehe.
Aber Dominik, das interessiert mich drüber, weil das ist ja eine Ansage, die ich eigentlich aus der IT-Branche sehr, sehr selten höre, dass man da sagt, es liegt in meiner Verantwortung, das auch richtig zu verstehen. Wie geht ihr das an, dass ihr auch sicherstellt, dass ihr den Fachbereich und den Kunden richtig verstanden habt? Wie checkt ihr das ab? Weil das ist, finde ich, ja einen, wenn ich dieses Problem gelöst habe, dann habe ich ja wahrscheinlich, sage ich mal, 75% der Problematik schon einmal ausgeschalten.
Also wir machen oft Workshops mit unseren Kunden, damit wir da wirklich Zeit haben und einen Rahmen, wo man Dinge bespricht. Wir versuchen dann viel mit Beispielen natürlich zu arbeiten, also die Standarddinge zu machen. Und im Nachgang gibt es dann immer ein Konzept, mit das wir dann nochmal mit dem Fachbereich durchgehen. Also wir nehmen Anforderungen auf, dann machen wir intern als Team, konzeptionieren wir eine Lösung. Jetzt nicht nur technisch, sondern auch, wie soll es aussehen, wie ist das für den Kunden. Und bevor wir irgendwas entwickeln, gehen wir das natürlich nochmal mit dem Kunden durch, damit wir eine gleiche Gesprächsbasis haben. Wenn es jetzt um irgendein User-Interface geht, also um eine Benutzeroberfläche, dann erstellen wir oft so einen klickbaren Prototypen. Und den kann man dann nochmal mit dem Kunden durchgehen, um zu sagen, okay, schau, so wird der Prozess jetzt aussehen. Haben wir das richtig verstanden? Sind wir da jetzt auf einer Linie? Und wenn da der Fachbereich das okay gibt, dann fangen wir zum Implementieren an. Und dann gibt es natürlich, je nach Projekt, wöchentlich oder alle 2 Wochen, gibt es einen Schurfix mit dem Kunden, wo wir den aktuellen Fortschritt besprechen, Fragen besprechen, Ist-Status herzeigen. Und ja, und so funktioniert das eigentlich in der Regel ganz gut. Ja,
das heißt also, die Anforderungen sollten natürlich okay sein. Aus der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe oder die ich auch höre von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, selbst wenn die Anforderungen okay sind, scheitert es manchmal dann auch wiederum an den Prioritäten, die gesetzt werden oder auch sogar manchmal so ein bisschen an dem, sage ich mal ganz salopp, an dem Kampf um den richtigen Blickwinkel dieser ganzen Dinge. Warum sind falsche Prioritäten so gefährlich in IT-Projekten? Schwierige Frage, gell? Aber ich glaube, die ist wichtig.
Die ist wichtig, ja.
Also was ich meine, ist auch dieses Spannungsfeld quasi zwischen eben dem Fachbereich und den Entwicklern. Was will die eine Seite, was will die andere? Die anderen wollen eine ganz einfache Lösung. Und auf der anderen Seite steht ja manchmal einfach diese Thematik, dass es diese super einfache Lösung, das ist ja wie in der Politik, oft nicht gibt. Ja? Das heißt, etwas, was komplex ist, kann ich nicht immer einfach lösen.
Leider nicht.
Ja, leider, genau, das ist es ja. Aber ist das so ein Spannungsfeld, das da sehr oft dann Prioritäten falsch?
Ja, es ist auch, also Erwartungshaltungsmanagement oder Stakeholdermanagement ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei größeren oder generell bei Projekten, vor allem bei größeren Projekten. Stakeholder ist zum Beispiel das Management. Die haben oft kein Verständnis oder keinen Überblick über Komplexität von einer Systemlandschaft. Die sehen halt, okay, ich brauche da einen Button. Wie lange kann das dauern, einen Button zu implementieren? Aber dass dahinter 10 Systeme stehen und Berechtigungsvergaben stehen und so weiter, das sieht der nicht. Und deswegen hat er die Erwartungshaltung, das muss ja in 2 Stunden erledigt sein. Das Entwicklerteam sagt, nein, das geht nicht so schnell. Das wird oft dann schwierig akzeptiert. Und dann ist es oft das Problem, dass es niemanden gibt, der dann wirklich da Nein sagt, das geht nicht. Einfach, weil der Druck von oben kommt. Dann wird die Qualität von der Software schlecht, es wird nicht wartbar, es gibt viele Fehler, alles wird teuer. So passiert es auch oft, dass die Kosten aus dem Ruder laufen, weil einfach die Qualität auch sinkt. Mhm. Aber deine Frage waren eigentlich die Prioritäten. Ja, das Ding ist, es gibt halt begrenzte Ressourcen, Zeit und kostentechnisch. Und wenn jeder sagt, alles ist wichtig.
Ja, was ist dann wichtig? Genau.
Was ist dann wichtig? Dann ist nichts wichtig. Und dann muss das Entwicklerteam an 10 Dingen gleichzeitig arbeiten, haben aber eigentlich keine Zeit dafür. Das heißt, die Qualität wird schlechter, weil der Code dann nicht mehr, normal gibt es einen Qualitätsprozess, der Qualitätsprozess kann dann nicht mehr eingehalten werden. Dann entstehen Fehler, die Fehler müssen korrigiert werden, die Code-Architektur ist schlecht, das heißt, neue Features dauern länger und Das hat man so einen Rattenschwanz hinten.
Das heißt, diese fehlende Priorisierung scheitert offensichtlich auch daran, dass es eigentlich manchmal nicht diese klare Hierarchie gibt, dass es einen gibt, der sagt, nein, okay, das ist Priorität 1, das ist Priorität 2, das ist Priorität 3. Ja? Und das eine muss sein, das andere ist wichtig, aber nicht mehr, sage ich jetzt einmal, kriegsentscheidend. Und das dritte ist ein nice to have, aber ob das jetzt runde Ecken hat oder eckig ist, der Button ist ja für die Produktivität eigentlich wurscht.
Ja. Ja, es ist halt, unterschiedliche Stakeholder haben unterschiedliche Ziele bei so einem Digitalisierungsprojekt meistens. Und eigentlich muss es ein Zielbild geben und einen, der dafür zuständig ist, dass dieses Zielbild erfüllt wird. Und dass nicht jedes Feature, was sich irgendwer wünscht, da eingebaut wird. Und das ist der Product Manager zum Beispiel, der einfach wirklich schaut, okay, das ist das Ziel von dem Produkt und jede Anforderung, die kommt, die dann wirklich kritisch beleuchtet, dient das meinem Ziel oder schadet sogar meinem Ziel oder ist das eigentlich unwichtig und kann irgendwann kommen. Und der muss dann entscheiden und auch die Durchsetzungskraft haben.
Genau.
Dass er das auch dann entsprechend kommuniziert und durchsetzt.
Ja, weil das ist nämlich auch so ein Thema, wo ich sehr oft das Gefühl habe, wenn Unternehmen ein neues Produkt entwickeln, man redet ja sehr oft von diesem MVP, diesem Minimal Viable Product, also diesem, was sind die Mindestanforderungen, die es haben muss, damit ich etwas auf den Markt bringen kann, ja? Und danach verbessere ich es. Ja? Ist da oft mal die Problematik, dass zum Beispiel auch aus den Fachbereichen einfach der Wunsch nach diesem perfekten Alleskönner da ist und da eben schon die Priorisierung gar nicht gegeben ist, was ist eigentlich das, was wir wirklich jetzt dringend brauchen, und das andere wäre dann so Step by Step, können wir ja nachliefern. Ja. Und auf der anderen Seite aber die Technik, die sagt, naja, technisch umsetzbar ist eh alles. Ja. Also mach mal, ja. Müsst halt in die Sparbüchsen einzahlen entsprechend und uns die Zeit geben. Ja, dann dauert das Projekt halt nicht mehr 6 Monate, sondern 3 Jahre und kostet nicht 100.000, sondern 1,5 Millionen. Dann kriegt sie alles. Ja. Wo passiert der Mismatch? Beziehungsweise, das ist dieses Hierarchieproblem, das es manchmal gibt. Ja. Hör ich das richtig?
Ja, es ist aber auch, wenn ich beim Kunden bin und der wünscht sich das große Ganze.
Für dich ja super. Ja.
Genau. Kommt auch darauf an, wie das Budget ausschaut, weil oft ist ja das Budget dann nur das kleine Ganze da. Und wenn es da mal ein Mismatch gibt zwischen Vorstellung, was ich will, und Budget, was ich gerade habe, muss man das ja auch gleich kommunizieren und sagen, okay, mit diesem Budget machen wir mal so einen MVP mit den Kernhauptfunktionalitäten, damit du damit arbeiten kannst. Und den Rest kann man ja dann später noch hinzufügen.
Jetzt haben wir geredet, Requirement Engineering, Prioritätensetzung und so weiter. Auch eine Sache, die ja immer wieder ein Thema ist, wenn das Tool selber wichtiger wird als das Problem. Das heißt, sehr oft gibt es ja in Unternehmen bereits uralte Systeme, die gibt es seit ewigen Zeiten, und es wird immer wieder irgendwas draufgesetzt. Und egal, was ich mache, ich muss es mit diesem Tool lösen können. Also der Paul Watzlawick hat das ja mal so nett gesagt, wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann wird jedes Problem zum Nagel. Ja? Und dieses Golden Hammer Problem, das gibt es ja in der IT auch oft. Wir sind in solche Lieblingslösungen von entweder Fachbereichen, aber glaube auch ja von der IT-Abteilung, weil sie sagen, ah, das haben wir, dieses System, und das ist super. Und mit dem kennen wir uns auch aus. Und jetzt lösen wir das, auch wenn es vielleicht nur die viertbeste Lösung für das eigentliche Problem ist.
Ja, das Coden als Golden Hammer, dass man alles mit einer Codezeile erschlagen will. Ja, das kommt vor, das stimmt. Aber so arbeiten wir zum Beispiel nicht. Also natürlich, wir entwickeln gerne. Aber wenn ich jetzt sehe, für ein Problem gibt es schon ein vorhandenes System, dann würde ich natürlich sagen, okay, da gibt es schon dieses System, es macht keinen Sinn, das neu zu entwickeln, weil warum? Oder wenn ich jetzt sehe, okay, eigentlich wäre eine Prozessänderung besser, damit dieses Problem nicht mehr da ist, dann würde ich auch stark in die Diskussion gehen mit dem Kunden, warum es den Prozess nicht anpassen oder warum dieser existierende Prozess so ist, wie er ist. Weil oft ist das ja historisch so.
Also das macht's hier.
Na sicher, das machen wir.
Ja, sehr cool. Weil das ist ja, glaube ich, oft ein Thema.
Also bevor wir irgendwas implementieren, also es muss einen Grund geben, warum ich irgendwas implementiere. Und wenn ich sehe, okay, das hat eigentlich keinen Grund, dann gehe ich zumindest mal in eine Diskussion.
Ja, weil das geht ja dann schon sehr stark eigentlich in die Beratungsleistung. Das ist nicht mehr die klassisch-technische Umsetzung, sondern da bin ich ja wirklich, dass ich sehe.
Ja, das ist ja auch uns, was uns eigentlich unterscheidet. Weil wir jetzt nicht nur die super Techniker sind, sondern auch sehr beratend in jedes Projekt gehen.
Sehr spannend, ja. Stell dir jetzt mal so vor, du bist jetzt in dieser oder nicht stell dir es vor, sondern sag uns das einfach mal, wenn du jetzt einer Geschäftsführerin oder einem Geschäftsführer in einem Satz erklären müsstest, warum etwas zu komplex wird, was er will, und das ein echtes Risiko ist, wie machst du das, dass er immer Geschäftsführer das versteht aus der Technik heraus. Dass man sagt, der will ja Begründung in der Regel dafür, was passiert, wenn etwas zu komplex wird.
Wenn ein System zu komplex, also eine Softwarelösung zu komplex wird.
Oder kann eine Softwarelösung gar nicht komplex genug sein?
Nein, das ist meistens zu komplex als notwendig, ja. Nee, es gibt unterschiedliche Ebenen. Die eine Ebene ist jetzt, wenn ich jetzt nur mal an den Benutzer denke, die Benutzeroberfläche. Wenn irgendwas zu komplex ist, wir sagen auch Feature-Rich dazu, also es gibt einfach zu viele Features, die eigentlich niemand braucht, aber was die Oberfläche zu kompliziert macht, dann macht das keinen Spaß zum Bedienen, es dauert in der Regel auch länger zum Bedienen und es passieren in der Regel auch mehr Fehler. Das ist so die aus Benutzersicht. Aus Entwicklersicht ist Komplexität nicht gut. Wir wollen jede Lösung so einfach wie möglich haben. Warum? Je komplexer eine Lösung, desto teurer wird jede Entwicklung, jede Anpassung. Fehler finden wird schwieriger. Also Komplexität ist für uns eigentlich nichts Gutes. Wir wollen alles so einfach wie möglich.
Und wie verhindert man dann diese Komplexität in der Praxis?
Guten Requirement Engineering.
Sagen wir die Schleife wieder nach hinten, okay?
Ja, die Schleife wieder nach hinten, ja.
Ja, also es steht und fällt mit dieser guten Planung am Ende des Tages.
Ja, so ein Projekt scheitert ja selten an der Technik, fast nie. Also es gibt immer diese Diskussionen, nämlich Technologie A oder B. Natürlich ist das auch wichtig bezüglich Wartbarkeit, Skalierbarkeit und so weiter. Aber viel wichtiger ist einfach dieses ganze Organisatorische drumherum, dass man die Anforderungen sauber erhebt, dass es einen Product Manager gibt, dass man Prioritäten hat, dass die Kommunikation passt, dass die Qualität, was man tut, was man implementiert, dass das passt. Weil wenn die Qualität zum Beispiel nicht stimmt, das haben wir jetzt schon so oft gesehen, dass Kunden zu uns kommen, ja, unser Entwicklerteam ist top, da passt alles und dann übernehmen wir den Code und sehen, okay, da passt gar nichts. Und dann ist jede Änderung dauert ewig, weil die Architektur nicht stimmt und dann gibt es immer wieder Fehler. Und das übersehen halt auch viele, weil die Qualität ist für viel, vor allem viele im Management, ist so Qualitätssicherung und Qualitätsprozesse im Projekt sind immer, okay, das kostet Geld, bringt mir jetzt aber kein neues Feature oder bringt mir jetzt nichts Konkretes. Aber was die übersehen, dass Qualität schlussendlich Geschwindigkeit bringt. Also kurzfristig mag sein, dass es ein bisschen länger dauert. Aber mittel- und langfristig ist, wenn man Qualität hat im Code und in der Architektur, ist alles schneller hinten nach.
Ja, okay.
Das heißt, das ist eigentlich sehr wichtig.
Ja, und wahrscheinlich dann ja auch die Konnektivität eben zum etwas Weiterbauen viel einfacher, weil halt, so Correct. Wie du sagst, wenn ich sehr simple Sachen habe, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, etwas dazu zu machen oder was Neues zu machen, als wir, und jetzt, so stelle ich mir das halt jetzt zumindest laienhaft auch vor.
Man kann Software gut oder schlecht bauen, auf Wartbarkeit gesehen, auf Erweiterbarkeit gesehen. Und wenn es schlecht gebaut ist, dann hören wir halt vom Management zum Beispiel, ja, das Feature ist eigentlich nicht aufwendig, aber das dauert 3 Monate. Und wenn es dann fertig ist, gibt es 20 Fehler, die wir eigentlich schon vor einem halben Jahr gehabt haben.
Mhm.
Warum treten die Fehler immer wieder auf? Und das sind so Symptome von schlechter Codequalität. Features dauern viel länger als eigentlich notwendig. Es gibt immer wieder Fehler, oft auch die gleichen Fehler.
Okay, das kann ich mir dann schon ganz gut vorstellen. Ne? Und ich glaube, auch das, was du eingangs gesagt hast, dieses eben Prozesse im Vorfeld sauber zu gestalten. Weil das, ich glaube, der Jakob Reiter hat das so nett gesagt in einem Interview von uns, wenn ich einen scheiß Prozess digitalisiere, dann habe ich halt danach einen scheiß digitalen Prozess. Aber es hat sich eigentlich nichts geändert. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, das da echt wichtig ist.
Ja.
Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein Thema. Momentan kommt man ja nicht dran vorbei. KI und da auch das Thema Vibe-Coding. Dominik, da möchte ich dich einfach mal so fragen, deine Einschätzung ganz kurz erklärt vielleicht überhaupt mal so ein bisschen in einfacher Sprache für uns Laien, was ist ein Vibe-Coding überhaupt?
Vibe-Coding ist unterm Strich, dass die KI für dich Code schreibt, ohne dass du jetzt großartig technisches Verständnis haben musst.
Klingt ja im ersten Moment jetzt immer super für mich.
Hervorragend.
Was heißt das in der Praxis?
In der Praxis, Vibe-Coding ist ja, also ich bin pro KI, auch wenn es negative Punkte gibt natürlich. Vibe-Coding ist nicht schlecht, wenn ich einen schnellen Prototypen zum Beispiel möchte oder schnell irgendwas ausprobieren will. Wir arbeiten ja auch mit KI während der Entwicklung, aber sehr mit Bedacht und sehr behutsam. Für einfache Dinge einfach kann man die KI schon als Unterstützung nehmen, aber es ersetzt halt keinen Entwickler. Weil viele glauben ja immer, dieses Code-Schreiben an sich ist der Flaschenhals, aber das ist in der Realität ja gar nicht so. Der Flaschenhals ist ja oft die Abstimmung im Fachbereich sauber machen, dass Konzepte erstellt werden, Architekturentscheidungen, Code-Reviews, also so Qualitätsstandard während der Entwicklung durchführen. Das sind eigentlich, das ist der Flaschenhals, nicht das Code-Schreiben an sich. Das heißt, wenn jetzt Junior-Entwickler KI verwenden, verstehen es den Code nicht so wirklich. Und es wird einfach mehr Code produziert in geringerer Zeit, in schlechterer Qualität, was eigentlich den Flaschenhals zu den guten Leuten, was das eigentlich ein bisschen zuspitzt. Weil die müssen dann noch mehr Code Review und der eigentlich nicht passt und dann machst 10 Korrekturschleifen damit im Junior. Okay. Also unterm Strich, Vibe-Coding ist gut fürs Prototypen. Jetzt nur alles der KI schreiben lassen, funktioniert aus diversen Gründen nicht, weil das Projekt einfach, weil viel mehr dazugehört zu einem erfolgreichen Projekt als Code schreiben.
Mhm. Gibt es da irgendwelche so Art Leitplanken, innerhalb von denen man sich bewegt, damit es zwar schneller wird, aber eben nicht teurer oder schlechter?
Ich glaube, jeder Entwickler, wenn er KI verwendet, darf es halt nicht blind verwenden. Er muss sich das trotzdem anschauen, ob das Sinn macht. Und oft ist es halt so, dass die KI Fehler einbaut, die dann ziemlich mühsam sind zum Finden.
Also das ist ein bisschen so wie bei den Large Language Models, wenn ich sie etwas frage. Das heißt, ich muss eigentlich immer verifizieren, ist das, was herauskommt, falsch oder richtig.
Zum Beispiel macht die KI auch logische Fehler. Macht schon dann kleiner Gleichzeichen ein kleiner Zeichen. Und das ist dann halt gemeine Fehler, weil die suchst du dann in der Regel lang. Wenn die passieren.
Okay, und das passiert auch der KI?
Ja.
Ja, das klares Ja.
Passiert.
Gut. Dominik, wir sind schon relativ am Ende, würde ich sagen, von unserem Gespräch. Wenn du jetzt einem Geschäftsführer vorm Projektstart das erste Mal triffst und der sagt, Dominik, sag mal, was sind denn 3 Dinge, die er auf jeden Fall haben muss, damit die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass ein Projekt nicht scheitert. Fass das einmal ganz kurz zusammen. Welche drei Dinge, sagst du, sind ein absolutes Muss, bevor ich ein IT-Projekt oder ein Digitalisierungsprojekt starte?
Klarheit. Klarheit und Ziel, was soll überhaupt passieren? Gutes Team.
Mhm. Guter Punkt.
Verantwortlichkeiten.
Diese drei Dinge. Und ein Geld.
Ja, Geld schadet nicht. Machen wir vier.
Machen wir vier Punkte draus. Die vierte, das ist eigentlich bei jedem, den ich frage, egal in welcher Branche. Geld ist immer ein Thema.
Oft, ja.
Gut. Ja, dann, Dominik, dann sage ich herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt wirklich einmal ganz gut umrundet, wenn man so will, und sind jetzt schlauer, was es heißt, wenn man ein IT-Projekt angeht, und wir wissen jetzt ein bisschen mehr, auf was wir achten müssen. Vielen Dank für diese Insights von dir.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, möchte ich auch Danke sagen fürs Dabeisein. Und wenn Sie gerne auch einmal zu Gast bei uns im Studio sein möchten, dann schreiben Sie uns am besten ein E-Mail an office@quickdraw.at. Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Und dann setzen wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns ein Like hier, eine Bewertung, 5 Sterne bevorzugt natürlich. Und empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie die Folge in Ihrem Netzwerk. Und ganz wichtig, abonnieren Sie auch den Podcast, damit Sie in Zukunft keine Folge mehr versäumen. Bis in 2 Wochen und bleiben Sie erfolgreich.